Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, haben wir eben gelesen und die Musik dazu gehört, wunderbare Klänge. Ob das auch dein Wunsch war? Ich möchte mit ungeteiltem Herzen dir nachfolgen, mit dir gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es ist heute der letzte Abend. Letzter Abend, Lust auf Leben. Liebst du das Leben? Ich liebe das Leben. Das Leben ist wunderschön. Manchmal sehr anstrengend, manchmal schläft man kurz, manchmal auch länger. Habt eine tolle Jugend, muss ich sagen. So viele junge Menschen, denen ich gestern Abend begegnet bin. Und wisst ihr, was mich überrascht hat? Die waren quasi alle da. Nicht an allen Abenden, aber immer wieder dabei. Fand ich also ganz, ganz klasse. Deinen wunderschönen Büchertisch. Und damit man Bücher getrost nach Hause nehmen kann, wisst ihr, worüber man sich am Büchertisch freut? Wenn ihr Bücher kauft und sie eventuell dann in diese Tasche einpackt. Da kann man also ganz viele Bücher einkaufen und dann die Tasche kann man auch kaufen. Und damit kann man also auch alte Menschen in Brasilien unterstützen. Eine wunderschöne Tasche für die Erwachsenen und für die Kleinen ein kleines Täschchen. Gute Möglichkeiten, die gute Gelegenheit einfach wahrzunehmen und auf der anderen Seite dann zu sagen, gutes Buch tut immer gut und das darf man so einfach sehen, auch für sich selber. Vielen Dank, darf ich an dieser Stelle schon sagen, für alle die, die Sachen gekauft haben, um alte Menschen in Brasilien zu unterstützen oder die auch sowas dazugegeben haben. Vielen herzlichen Dank. Letzter Abend von einer Woche, die jetzt mit den Abenden zu Ende geht, die Lust auf Leben. Bist du dem Leben begegnet? Jesus, der sagt, ich bin das Leben für dich und ich will, dass du mit mir lebst. Lebenserfüllung durch ihn zu erleben, zu erfahren, das ist einfach großartig. Er ist das Fundament, worauf wir bauen können. Er ist der wiederkommende Herr. Jesus ist Herr. Das war das erste Bekenntnis der Christen. Ist das auch dein Bekenntnis, tief in deinem Herzen und auch im Umgang mit anderen Menschen? Jesus ist mein Herr. Menschen haben in diesen Tagen das Leben gefunden, Jesus kennengelernt als ihren Retter. Andere haben sich auf den Weg gemacht und haben Jesus angenommen und haben es neu gewagt mit ihm. Einige haben sich zur Taufe gemeldet. Muss Jesus noch auf dich warten? Du warst vielleicht an allen Abenden hier, hast vieles gehört. Manches hat dich zum Nachdenken gebracht. Aber das Nachdenken allein ist noch zu wenig. Wenn aus dem Glaube keine Tat wird, ist das einfach zu wenig. Und darum möchte ich dich einladen, es festzumachen, heute an diesem letzten Abend zu sagen, ja, ich will Jesus als meinen Retter annehmen. Ich habe so viel von ihm gehört. Hier sitzen etliche Ältere unter uns, die noch keinen Frieden mit Gott haben. Wann wirst du Jesus annehmen und sagen, ja, Herr, ich komme? Wirst du neu mit ihm beginnen und ihm bekennen und sagen, mein Gott, ich bin so lasch geworden, so lau. Was hat Jesus gesagt für die Lauen? Ihr seid zum Erbrechen. Das ist die Aussage Jesu über die lauen Christen, ihr seid zum Erbrechen. Das ist schon hart, nicht wahr? Wenn jemand dir sagt, du bist zum Erbrechen. Aber Jesus hat gesagt, ich will die Lauen ausspauen aus meinem Mund. Menschen, die lau sind. Fang wieder neu an mit einer neuen Leidenschaft für diesen Herrn, der wiederkommen wird. Und mach doch deinen Glauben endlich sichtbar in der Taufe. Einige haben sich nicht in erster Linie überreden lassen, sondern sie haben gesagt, wir wollen diesen Weg gehen. Aber in meinen Augen könnten das noch wenigstens 10, 15 Leute mehr tun. Macht's fest, heute Abend zu sagen, ja, ich will diesen Weg gehen. Heute Abend einen neuen Satz. Jesus kommt wieder. Wir üben. Jesus kommt wieder. Noch einmal. Jesus kommt wieder. Und wir haben die anderen Sätze, damit wir sie nicht vergessen. Ich sage sie nur einmal vor und wieder. Wir sagen sie dann gemeinsam. Ich vergebe dir. Gott liebt mich. In Gottes Hand. Jesus ist Sieger. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Ich vertraue Jesus. Und von heute noch einmal, Jesus kommt wieder. Stehen wir auf. War dein Tag schön? Anstrengend? Toll. Und jetzt wollen wir noch einmal so ein bisschen Gymnastik machen, ja? Arme hoch, wenn wir wollen. Oh, und ausatmen. Und gleich noch einmal, weil es so schön ist. Oh, und noch einmal. Danke, und noch einmal. Oh. Danke. Nee, jetzt wollen wir noch nicht sitzen. Den anderen grüßen, schau ihm in die Augen, sag schön, dass du da bist. So, wenn ihr wollt, dürft ihr wieder Platz nehmen. Lust auf Leben, ist das schön. Euch von hier vorne zu beobachten, ich habe noch nie so viele flatternde Hände gesehen, wie jetzt an den Abenden. Es ist einfach toll zu sehen und wie gut das tut. Die Arme werden entspannt. Wir wissen ja, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir Jesus angenommen haben, wohnt der Geist Gottes in uns. Und diesen Körper zu pflegen, sich daran zu freuen und zu sagen, ach, tut das gut. Dem einen oder anderen mag das fremd sein. Sie sagen, was ist das denn? Hier muss man immer ernst sein. Muss man nicht. Das Evangelium heißt, ich verkündige euch große Traurigkeit. Das ist alles ganz schrecklich. Sieh, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Es gibt Retter. Der Retter ist geboren und er heißt Jesus Christus. Ihn verkündigen wir und von ihm dürfen wir reden. Lust auf Leben, trotz Weltuntergangsstimmung. Was bist du eigentlich für die Menschheit? Hast du mal überlegt, was du bist für die Menschheit? Hey, du Flasche, haben wir früher gesagt, sagt man heute nicht mehr so sehr, nicht wahr? Bist noch eine Flasche. Eine Flasche ist ein Hoffnungsträger. Wenn du richtig Durst hast, machst den Kühlschrank auf. Flasche, toll. Flaschen sind Hoffnungsträger. Wenn ich sie aufmache, oh, enttäuschend, leer. Gibt so viele, die tragen das Etikett, sie seien Christen. Wir sprechen von einem christlichen Abendland, können wir vergessen. Ein christianisiertes Land vielleicht, aber als christliches Abendland haben wir schon lange versagt in dem Sinne. Denn Christus ist nicht mehr sichtbar, hörbar, spürbar. Darüber wollen wir auch nachher ein bisschen nachdenken. Aber schau dir einmal diese Flasche an. Ja, ein interessantes Etikett. Und vielleicht trägst du auch den Namen Christ. Natürlich bin ich in einer christlichen Schule. Natürlich bin ich in einer christlichen Gemeinde. Natürlich sind meine Eltern Christen. Das Etikett ist da. Aber was hilft das Etikett? Es stillt keinen Durst. Wenn diese Flasche nicht gefüllt ist, dann bist du kein Hoffnungsträger, sondern eine bittere Enttäuschung. Und es mag um dich her Menschen geben, die sagen doch, du gehst doch am Sonntagmorgen in die Kirche. Du gehst doch in die Jugend. Du bist doch in der Kinderstunde dabei. Du nennst dich doch Christ. Aber du hast nichts weiterzugeben, weil Christus nicht in dir wohnt. Bist du ein Hoffnungsträger? Menschen kommen und sagen, hast du eine Antwort mitten in dieser Welt, in all den Krisen? Nix, leer, hoffnungslos. Bist du ein Christ, der Hoffnungslosigkeit verbreitet, weil du keine Hoffnung hast? Im Kolosserbrief steht ein wunderbares Wort, Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das heißt also, wenn Jesus in uns lebt, dann haben wir eine lebendige Hoffnung, die wir weitergeben können. Bist du ein Hoffnungsträger in dieser Welt? Bist du einer, der anderen Mut macht und sagt, ich habe nicht nur ein frommes Etikett, ich bin nicht nur fromm erzogen worden, sondern er, Jesus, lebt in mir. Lass dich füllen von seiner Kraft und von seiner Liebe, um ein Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Wie viel Hoffnung verbreitest du? Luther soll ja einmal gesagt haben, wenn morgen die Welt untergeht, was würde er heute noch machen? Bäumchen pflanzen. Das ist Hoffnung. Und wenn morgen der Herr kommt, okay, aber heute pflanze ich noch ein Bäumchen. Heute freue ich mich noch an diesem Leben. Und das Schönste wird ja dann noch kommen, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verloren sein. Weltuntergangsuhr las ich dieser Tage und ich war ganz erschrocken. Am 3. Februar war das aktualisiert, 2016, um 10.06 Uhr. Weltuntergangsuhr, die gibt es tatsächlich. Das ist keine Angstmacherei, sondern interessant ist, sie heißt eigentlich ja Tag des jüngsten Gerichts oder Weltuntergangsuhr. Elite internationaler Nuklearwissenschaftler geben jedes Jahr raus, wie dicht wir am 12-Uhr-Zeiger sind. Das waren mal 17 Minuten, das waren mal 7 Minuten und für dieses Jahr hat man herausgefunden, das waren Nobelpreisträger, insgesamt sind es 17 Nobelpreisträger, also hochintellektuelle Menschen, die uns mitteilen, der Zeiger an der Weltenuhr liegt bei 3 Minuten vor 12. Das heißt also, Menschen, die vielleicht gar nichts mit dem Glauben an Jesus anfangen können, sie haben diese Weltenuhr, diese Endzeituhr, so will ich sie einfach einmal nennen, immer wieder neu im Blickfeld. Und zwar hat das verschiedenste Ursachen. Einmal die Weltbevölkerung spielt eine Rolle, die Atomwaffen, Nordkorea. Wir erleben im Moment das Drohen von Nordkorea mit Atomwaffen. Oder ich denke an die Bioattacken, die wir erleben, die Cyberattacken und vieles andere mehr. Und das alles sind die vielen Fakten, die die Naturwissenschaftler zusammenführen und sie sagen, so weit sind wir mit unserer Welt. Das bedeutet also, nicht unbedingt nur die Bibel zu lesen. Interessant ist, die Menschen ohne Gott sprechen viel mehr von einer Weltuntergangsstimmung als die Christen. Wenn man in manchen Kirchen darüber predigt, dann sagt man, du machst den Leuten doch nur Angst. Aber die Menschen um uns her hören davon, wissen davon und es ist schon schwierig, eine Antwort zu geben. Weltuntergang, Apokalypse. Was hat Jesus dazu gesagt? Vor 2000 Jahren, ich möchte uns einen Abschnitt lesen, auch wenn wir ihn da und dort schon gehört haben. Er fasziniert mich immer wieder und wisst ihr, ich lese gerne Zeitung, schaue sehr gerne Nachrichten an und vergleiche sehr, sehr oft die Dinge, die mir in den Nachrichten begegnen, mit dem Wort Gottes. Und wir schauen einfach mal hinein, in Matthäus 24 möchte ich uns einen ganzen Abschnitt lesen. Als Jesus den Tempel verließ, kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Da sagte Jesus zu ihnen, ja, seht es euch genau an, aber ich kann euch versichern, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Das ist schon geschehen. Im Jahre 70 nach Christus, das heißt also gut 30 Jahre später, knapp 40 Jahre später, geschah das. Der Tempel wurde zerstört, die Römer kamen, der Tempel wurde angezündet, man hat keinen Stein auf dem anderen gelassen, weil sich das Gold verflüssigte und zwischen die Fugen geflossen war und jeder wollte noch ein bisschen Gold mitnehmen. Erstaunlich. Wenige Jahrzehnte später hat sich das, was Jesus hier seinen Mitarbeitern sagte, wortwörtlich erfüllt. Das also ist schon geschehen. Und dann fragen die Mitarbeiter, die Jünger Jesu, wann wird das geschehen, fragten sie ihn später, als er mit ihnen am Abhang des Ölbergs saß. Welche Ereignisse werden dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Vor 2000 Jahren gesagt. Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Denn viele werden auftreten und von sich behaupten, ich bin Christus. Und sie werden viele Menschen in die Irre führen, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss alles geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen, ist ja vor unseren Augen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Die Woche war auch wieder ein schweres Erdbeben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Auch das erleben wir ja hautnah immer wieder. Falsche Propheten werden auftreten und viele verführen, und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Realität heute. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen, aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Dann Vers 23, wenn jemand zu euch sagt, hier ist der Christus, oder dort ist er, glaubt ihm nicht. Viele werden sich nämlich als Christus ausgeben und es werden falsche Propheten auftreten. Sie vollbringen große Zeichen und Wunder und wenn es möglich, sogar die Auserwählten Gottes irrezuführen. Deshalb bleibt wachsam. Ich habe euch gewarnt. Wenn euch jemand erzählt, der Retter ist draußen in der Wüste, so geht nicht hin. Wenn er sich irgendwo verborgen halten soll, glaubt es nicht. Denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der von Ost nach West am Himmel aufzuckt. Dies wird so gewiss sein, wie sich die Geier um ein verendetes Tier scharen. Und weiter in diesem Kapitel, Vers 32, der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Wenn nun all diese Ereignisse eintreffen, könnt ihr sicher sein. Das Kommen des Menschensohns steht unmittelbar bevor. Ja, ich sage euch, dieses Volk wird nicht untergehen, bevor das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Niemand weiß, wann das Ende kommt. Weder die Engel im Himmel noch der Sohn, den Tag und die Stunde, kennt nur der Vater, niemand sonst. Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen wie zur Zeit Noahs, als die große Flut hereinbrach. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. Selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide mahlen. Die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb seid jederzeit bereit. Das heißt, Christen stehen ständig im Bereitschaftsdienst, in der Erwartung, Herr, du kannst kommen, ich bin bereit. Musst du jetzt Angst haben? Angst haben vor dem, was wir eben gelesen haben? Ich habe uns einen Schirm mitgebracht. David schon sagt in der Lutherbibel sehr schön übersetzt, einen sehr schönen Satz, den möchte ich uns noch einmal zitieren. Im Psalm 32, da steht, du, o Gott, bist mein Schirm. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet dich fröhlich rühmen kann. Du, o Gott, bist mein Schirm. Gott ist noch viel bunter als hier mein Schirm. Er lädt dich ein an diesem Abend. Er hat dich eingeladen, in dieser Woche unter seinen Schirm zu kommen. Und wir kennen Schutzschirme. Darüber wird immer wieder in Europa gesprochen. Der ist unter den Schutzschirm gekommen. Aber bist du auch unter den Schutzschirm Gottes gekommen? Du, o Gott, bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich als Geretteter dich fröhlich rühmen kann. Bist du dir dessen gewiss, unter dem Schutz Gottes zu stehen? Und in den Psalm 91 steht noch ein wunderbares Wort. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bist du bei Gott zur Ruhe gekommen? Bei Gott, dem Vater, ausgeatmet? Bei Gott, dem Vater, Ruhe und Frieden im Herzen bekommen? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, so sagt es Luther, eine wunderbare Übersetzung. Wir können auch als Christen ein Schattendasein führen. Und ich weiß, was es heißt, Schatten zu haben. Als ich in Brasilien lebte und die ersten Wochen, habe ich gedacht, die Leute spinnen alle in Brasilien. Wisst ihr warum? Die liefen bei hellem Sonnenschein mit dem Regenschirm durch die Gegend. Sie suchten Schatten. Sie suchten Schatten. Und darum können manchmal Schattenerfahrungen in unserem Leben sehr heilsam sein. Manchmal geht Gott mit uns durch ganz große Tiefen. Und wir sagen, mein Gott, es ist ja alles dunkel geworden um mich. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, das auch aushält, durchhält, treu bleibt, verbindlich bleibt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Sprichst du auch zu deinem Gott? Redest du mit ihm? Schüttest du dein Herz vor ihm aus? Erfährt er von dir, wie es dir wirklich geht? Er möchte gerne mit dir kommunizieren. Er wartet darauf, dass du mit ihm redest. Er spricht zu dem Herrn. Wenn du also unter dem Schirm Gottes sitzt, wenn du unter dem Schatten bleibst, fang wieder an, mit ihm zu reden. Auch in den Schattenmomenten deines Lebens zu sagen, mein Gott und Vater, ich komme zu dir und ich will mit dir reden über mein Leben, über mein Versagen, über meine Versäumnisse. Aber ich will dir auch sagen, dass ich so dankbar bin, dass ich unter deinem Schirm leben darf. Der spricht zu dem Herrn. Und was sagt der Psalmbeter? Meine Burg, meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich hoffe. Ist Gott für dich ein ferner Gott? Oder kannst du auch sagen, er ist meine Burg, er ist meine Zuversicht, er ist meine Hoffnung. Das heißt, persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Er lädt uns angesichts der großen Unruhen in dieser Welt ein, unter seinen Schirm zu kommen. Und ich lasse diesen Schirm jetzt einfach offen, sodass du dich immer wieder daran erinnerst. Heute brauchten wir ja einen Schirm, nicht zwischendrin. Und vielleicht noch in den nächsten Tagen. Jedes Mal, wenn du einen Schirm aufklappst, dann denk bitte daran. Er will dein Schutzschirm sein. Er will dich vor Angst behüten, dass du als ein Erretteter fröhlich sein kannst in deinem Leben. Hoffnung mitten in einer Weltuntergangsstimmung? Mein Freund kommt wieder. Ich freue mich auf meinen Freund, du auch? Ich kenne ihn, ich rede schon viele Jahre mit ihm. Mein Freund kommt wieder. Alles, was nicht in Ordnung ist, will ich ordnen, dass er sich freut, wenn wir uns begegnen. Ich habe sauber gemacht, ich habe aufgeräumt und ausgeräumt, was nicht in mein Leben gehörte, weil mein Freund wiederkommt. Ich bin ganz gespannt, wie er ausschaut. Aber ich freue mich, meinem Freund zu begegnen. Ist Jesus dein Freund? Freust du dich auf sein Kommen? Oder sagst du, es wird ja ganz schrecklich sein. Es ist ja ganz furchtbar. Ich habe keine Angst vor dem Kommen Jesu. Er ist mein Freund, deiner auch. Es gibt so viele Christen, die haben panische Angst, Jesus zu begegnen. Haben panische Angst vor Gott dem Vater. Warum eigentlich? Jesus hat doch deine Sünde gesühnt am Kreuz. Er hat dir doch deine Schuld vergeben. Er hat dich doch angenommen. Warum fürchtest du dich vor seinem Kommen? Gibt es vielleicht doch einen Grund, dass du sagst, Herr, tief in meinem Herzen vertraue ich dir nicht. Erneuere dieses Vertrauen. Sag, Herr, ich will neu dir vertrauen in meinem Alltag. Er kommt als Freund für mich und er kommt als Richter für die Welt. Ich weiß nicht, wann er kommt. Und er selber hat es ja gesagt, niemand weiß Zeit oder Stunde. Deshalb glaubt keinen Propheten, die euch sagen, dann und dann. Niemand weiß Zeit oder Stunde. Aber was Gott, glaube ich, vermisst, ich weiß nicht, ob auch in dieser Gemeinde, ich kenne euch zu wenig. Er möchte gerne ein Gebet hören, das das letzte Gebet in der Bibel ist. Kennst du das letzte Gebet in der Bibel? Ihr Bibelkenner. Amen. Komm, Herr Jesus. Das ist das letzte Gebet der Bibel. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Hört man ganz selten. Herr, komm wieder, aber bitte jetzt noch nicht. Ich möchte erst heiraten, ich möchte erst viel Geld verdienen, ich möchte die Welt sehen. Herr, und dann kannst du irgendwann kommen, wenn ich dann alt und tatterig bin und wenn ich sowieso nicht mehr leben will, dann ja, Herr. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das hört man ganz, ganz selten. Und mir sagt eines Tages eine sehr wohlhabende Frau, ach, sagt sie, Bruder Kavul, warum sollte ich mich auf den Himmel freuen und auf Jesus? Es geht mir hier so gut. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber hier habe ich alles, was ich brauche und noch viel mehr. Menschen, die so verwurzelt sind in dieser Welt, freuen sich nicht mehr auf den Himmel, freuen sich nicht auf die Ewigkeit, freuen sich auch nicht auf das Kommen Jesu. Jesus, er sagt, ich werde wiederkommen. Er kommt auf diese Erde. Niemand ist so wie er. So eine tiefe Liebe zu uns Menschen findest du nirgendwo als bei ihm. Er hat sein ganzes Leben hingegeben. Er hat sich schlagen, foltern lassen aus Liebe zu dir. Niemand ist so voller Güte und voller Erbarmen wie er. Voller Verständnis, voller Zuneigung. Er hat so viel Geduld. Und er lädt ein und er sagt, ich werde wiederkommen. Du kannst dich darauf verlassen. Aber er bittet auch darum, lass mich teilhaben an deinem Leben. Ich möchte gerne das Leben mit dir teilen. Ich möchte gerne, dass das Leben mit mir ein Leben für dich ist, das sich lohnt. Lass ihn ein. Lass ihn teilhaben an deinem Leben, an deinen Ängsten, an deinen Zweifeln. Wer noch nie gezweifelt hat, hat ja auch nie geglaubt. Mir sind ehrliche Zweifler lieber als die, die immer Ja, Ja sagen. Ein ehrlicher Zweifler sucht immer nach einer Antwort. Und Jesus liebt die Zweifler. Und er sagt, komm mit deinen Zweifeln zu mir. Und wenn du ehrlich zweifelst, werde ich dir eine Antwort geben. Aber die scheinbaren Zweifler, die wollen ja keine Antwort haben. Ein ehrlicher Zweifler ist mir sehr, sehr lieb. Und darum wollen wir ehrliche Zweifler werden und sagen, ja Herr, ich will es wirklich wissen. Gewissheit macht ja unbändig froh. Er kommt, Kopf hoch. Ich sagte es dieser Tage schon, es gibt so viele Schuhspitzen-Christen. Kennt ihr solche? Die gucken immer auf die Schuhspitzen. Das Leben ist so furchtbar, ist alles so schrecklich. Es ist ganz grauenhaft, es ist ganz furchtbar und es geht alles den Bach hinunter. Bist du auch ein Schuhspitzenchrist, der immer nur nach unten guckt? Was hat Jesus gesagt? Wenn all diese Dinge geschehen, die ich uns gleich noch ein bisschen erläutern möchte, dann Kopf hoch, Leute, ich komme. Freut euch doch endlich, ich komme. Ihr werdet einem Freund begegnen, nicht einem Richter. Das Gericht ist niedergegangen auf Golgatha für dich und für mich. Die Strafe hat er auf sich genommen, damit du endlich Frieden hast und durch seine Wunden wirst du heil. Und das ist etwas Großartiges. Jesus kommt und er sagt, seid wachsam. Wacht, denn ihr wisst nicht, wann ich komme, hat er gesagt. Das heißt also, in dieser inneren Bereitschaft zu stehen, zu sagen, Herr, okay, ich gehöre zu dir und das ist einfach großartig. Welche Ereignisse werden kommen? Die Jünger fragten damals. Ein Ereignis haben wir schon in der Geschichte gesehen, das ist erledigt. Das heißt also, der Tempel ist zerstört worden damals. Jesus sagt, lasst euch von keinem Menschen täuschen oder verführen. Und wir leben heutzutage in einer Zeit, wo unheimlich viel Verführung da ist. Falsche Christusse werden aufstehen. Hast du schon mal Christus gesehen? Ich ja, aber einen falschen. Ich war in Belgien, in Brüssel. Und ich bin immer neugierig. Neugierde ist etwas ganz wichtiges. Es sind nicht nur die Frauen, ihr Männer, ihr seid genauso neugierig. Wir Männer geben das nur nicht immer zu. Wir sollten alle neugierig sein. Ich will es wissen. Und ich wollte das auch wissen. Auf einmal eine Riesentraube von Menschen, die da steht. Und ich gucke da durch und sage, also was ist denn hier los? Und dann sagt ihr, pssst, da ist Jesus. Ich sage, wie bitte nochmal? Pssst, da steht Jesus. Sagen Sie nichts, still, still. Und ich bin weiter so durchgeschoben, bin ganz dicht dran. Da stand ein Mann mit langen, blonden, weißen, fast weißen Haaren, weißes Gewand an. Und dann gucke ich mich um. Ich sage, wer ist da? Psst, das ist Jesus. Nee, habe ich gesagt, das ist er nicht. Wenn er kommt, wird das nicht irgendwo auf dem Brüsseler Bahnhof sein. Er wird wiederkommen und alle werden ihn sehen. Nein, nein, das ist Jesus. Und dann schob man mich zur Seite. Falsche Christusse hat es zu allen Zeiten immer wieder gegeben. Menschen, die von sich behaupteten, sie seien Jesus. Wenn man dann selber auf einmal so einem falschen Christus begegnet, dann denkst du auch, also die Leute ticken doch nicht mehr ordentlich. Lassen sich einfach verjubeln von irgendeinem Typen, der ihnen entweder das Geld aus der Tasche zieht oder ihnen die Hoffnung raubt. Verführung, ihr Lieben, ist gefährlicher als Verfolgung. Verführung ist gefährlicher als Verfolgung. Bei der Verfolgung weiß ich, wo ich dran bin. Da steht eventuell jemand mit der MP oder mit einem Schwert oder was auch immer. Aber wenn wir verführt werden, dann ist das so, wie man einen Frosch kocht, nicht wahr? Ihr wisst wie, sollte man nicht nachmachen. Einen Frosch so weit in lauwarmes Wasser setzen und langsam weiter kochen lassen, der merkt gar nicht, dass das Wasser kochend wird. Und so ist es mit der Verführung. Wir merken gar nicht, dass wir verführt werden. Verführt heißt, wir werden weggeführt. Denn Verführung heißt ja Wegführung. Weg von der Wahrheit. Weg vom Wort Gottes. Weg von Jesus. Weg von Gott dem Vater. Weg von der Gemeinde. Weg von Gottes guter Nachricht. Das ist Verführung. Wir werden weggeführt. Und Jesus sagt, Vorsicht, in der letzten Zeit werden viele, viele Menschen weggeführt von Jesus, weggeführt von seiner Gemeinde, lassen sich verführen, haben anderes als viel, viel wichtiger gesehen in ihrem Leben. Verführung. Wer sich heute zu Jesus bekennt, wird ausgelacht. Wir leben heute in einer Zeit und Gesellschaft, wo man ganz, ganz schnell ausgelacht wird, wenn man zu Christus gehört. Auch das ist Verführung. Du bist nicht tolerant genug. Du musst alles eben sehen. Das gehört alles so mit dazu. Interessant ist ja, dass Jesus eben sagt, Vorsicht. Vorsicht vor den Verführern. Vom Prinzip Jesu redet man. Oder auch vom Prinzip Hoffnung und von der Idee Jesu. Die Ideen Jesu, ganz toll, sagen die Theologen. Bei manchen Theologen hat der Theo gelogen. Da wird so viel Lüge auch verbreitet, so viel Falsches mitgeteilt. Habt Acht auf Verführung. Sie kommt in alle Lebensbereiche hinein. Kennt ihr eine fromme Suppe? Die nennt man mit dem schönen Begriff Synkretismus. Das ist eine fromme Suppe. Ein bisschen Buddha, ein bisschen Islam, ein bisschen Christentum und von allem ein bisschen in einen großen Suppentopf. Das ist also dann der religiöse Eintopf. Das nennt man Synkretismus. Und in dieser Welt wird Synkretismus für viele, viele Menschen das Entscheidende. Sie sagen nun, ja, wir sind ganz tolerante Leute. Wir lassen das alle stehen und wir kippen das alle zusammen. Und das ist also ein frommer Eintopf, der aber nichts vom Evangelium mehr in sich birgt. Und wir merken, habt Acht auf die Verführung, von der Jesus spricht. Der Materialismus, kennt ihr die Göttertempel unserer Zeit? Die großen Shoppingcenter. Das sind die großen Tempel der Modernen. Da wird uns alles geboten, alles. Nicht von der Fußpflege zum Duschen, zum Baden, zum Saunieren, zum Einkaufen, zum Essen, zur Stille. Alles ist da. Die modernen Göttertempel, schau sie dir an. Die verrücktesten Dinge werden gebaut, weltweit. Und die Menschen lassen sich verführen. Und sie sind nicht mehr im Tempel Gottes in der Gemeinde zu Hause. Habt ihr vergessen, dass ihr der Tempel Gottes seid als Gemeinde? Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Oder seid ihr permanent in diesen großen Tempeln dieser Welt? Man darf sie sich sicherlich anschauen. Aber interessant war ja schon damals die Jünger, das hat mich so gepackt. Die Jünger sagten damals, Jesus, guck dir mal den Tempel an. Da dachte ich auch, also Jesus hat ihn schon lange gesehen. Aber wir machen das ja auch, nicht wahr? Wir gucken uns die Tempel an, weltweit. Ob nun großartige Kirchen oder irgendwelche Göttertempel, die schauen wir uns an. Und wir staunen darüber, über die Kunst der Menschen, über das, was sie geschaffen haben, um Gott anzubeten in irgendeiner Form. Aber diese Göttertempel helfen niemandem. Ich weiß nicht, ob du das hin und wieder mal machst, dass du laut singst in manchen katholischen oder evangelischen Kirchen. Ich versuche das immer. Manchmal werde ich rausgeschmissen. Nicht, dann singe ich schon mal, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, weil die Akustik so wunderschön ist. Und dann weiß ich genau, einige hören mir zu. Und dann kam eines Tages ein katholischer Priester und sagte, hier darf man nicht singen. Ich sage, wie? Darf man? Nein, hier müssen Sie rausgehen. Ich sage, schrecklich, ich dachte, das sei eine Kirche. Und ich sage, ich glaube an Jesus. Nein, Sie müssen jetzt gehen. Schrecklich. Ich weiß nicht, ob du den Mut hast, irgendwo auch mal ein bisschen Rebell zu sein. Nicht? Und Christen sind auch manchmal vernünftige Rebellen und dürfen auch mal das Lob Gottes in den Tempeln singen. Egal, wo du hingehst, bis man dich einfach vor die Türe setzt. Jesus sagt weiter, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, erschreckt nicht, das muss alles geschehen, aber es bedeutet noch nicht das Ende. Völker und Königreiche werden Kriege gegeneinander führen. Krieg gehört zur gefallenen Welt und zeigt die brutale Seite des Menschen. So sind wir Menschen auch. Brutal, hart, elend, furchtbar. Was in den letzten Jahren uns sichtbar wurde und was vor Jahrzehnten im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, grauenhaft. Die schlimmste Erfindung des Menschen, hat mal jemand gesagt, ist der Krieg. Und hier zeigt sich die Bestie Mensch, der gottlose Mensch. Und Jesus hat nicht umsonst gesagt, wer das Schwert nimmt, muss damit rechnen, dass er mit dem Schwert auch umkommt. Ich werde oft gefragt, wie stehst du zum Soldatentum und so weiter. Ich sage, okay, wenn du den Weg gehen willst, musst du damit rechnen, dass du umkommst. Jesus schon hat gesagt, wer das Schwert nimmt, muss damit rechnen, dass er auch mit dem Schwert umkommt oder wer eine Waffe nimmt. Immer wieder versuchen die Menschen, ihre Macht auszuüben und das immer auf den kleinen Leuten. Das heißt also Frauen, Kinder in allererster Linie sind die Leidtragenden aller Kriege. Das ist grauenhaft, was wir im Moment erleben. Ich glaube, 18 oder 19 Kriege allein im letzten Jahr an verschiedensten Stellen in dieser unserer Welt. Die Hauptleidtragenden sind Frauen und Kinder. Auch jetzt, zur Zeit, was in Syrien und an anderen Stellen geschieht. Und Jesus sagt, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann sei zuversichtlich, Kopf hoch. Und wenn wir von all den Kriegen hören, dann ist das noch nicht das Ende, sondern wir sollen uns darauf einstellen, in der Bereitschaft zu stehen und zu sagen, ja Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Und in vielen Teilen wird es Hungersnöte geben. Wir sind eine großbevölkerte Welt und die Multiplikation der Menschheit ist enorm in den letzten Jahrzehnten passiert. Weit über 7 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Und man schätzt etwa 800 bis 900.000 Menschen, die permanent furchtbaren Hunger haben, die sich nie satt essen können. Bist du heute satt? Unser täglich Brot gib uns heute. Das brauchen wir nicht mehr beten, nicht wahr? Aber vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass manches knapper wird für die Zukunft. Trinkwasser in vielen, vielen Ländern der Welt, eine riesige Rarität. Und wir sollten Gott danken immer wieder für jeden Schluck, auch den wir haben. Danke, Herr, dass ich sauberes Wasser habe. Danke, Herr, dass ich in einem Land lebe, das im Moment noch verschont ist von so vielen Katastrophen. Und wir wollen uns freuen darüber. Und Jesus spricht davon und er sagt, Seuchen wird es geben. Zika ist die neueste, in Brasilien ganz stark, aber inzwischen auch auf vielen anderen Ländern übertragen. Ebola, wissen wir vom letzten Jahr, AIDS, Cholera, Typhus, all diese Seuchen sind also sehr, sehr stark. Man versucht jetzt ein Mittel gegen AIDS zu finden, vielleicht gelingt es, aber es werden neue Dinge wieder auftreten. Ich lernte eines Tages einen Mann kennen, der sagte mir, Pastor Kavul, ich war ein Heuchler in meiner Kirche. Dann erzählte er mir, Geschäftsmann, immer unterwegs. Und er sagt, ich bin oft in den USA gewesen, Kanada und vielen anderen Ländern der Welt, habe 3 wunderbare Kinder und meine Frau hat mir immer vertraut und ich habe sie immer betrogen. Fast bei jeder Reise, die ich machte, habe ich mir Prostituierte ins Hotel geholt, habe mit denen geschlafen. Und dann sagte er, eines Morgens wache ich auf, die Frau war wieder weg, er kommt ins Bad und er schaut sich vorher noch um und sagt, Brieftasche, alles da, nichts gestohlen. Und dann sieht er nur am Spiegel steht, willkommen im AIDS Club. Sie war AIDS infiziert und sie hat ihn infiziert. Und er sagte, ich bin HIV-positiv. Die Sünde hat sich manifestiert in meinem Leben. Sagt, und ich habe noch mit meiner Frau Verkehr gehabt, als sie dann erfahren hat, dann hat sie erst mal gesagt, ich will eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Er tat Buße. Er bat Gott um Vergebung. Er muss mit den Folgen der Sünde leben. Und er führt ein Leben, das nicht mehr schön ist. Schwer krank, mit vielen Medikamenten. Seine Frau hat sogar zu ihm gehalten. Das ist schon erstaunlich. Willkommen im AIDS-Club. Seuche nehmen wahnsinnig zu. Viele, viele Krankheiten, von denen wir dachten, die haben wir alle im Griff. Lepra zum Beispiel, Kinderlähmung und vieles andere, kommt wieder durch. Die Pest ist sehr wahrscheinlich im Vormarsch. Wir wissen noch nicht genau, wie schnell sie auch Deutschland erreichen wird. Seuchen, die da sind. Aber es gibt auch die Zivilisationsseuchen in unserem Land. Und es ist eine ganz große Not, wenn ich mir viele, viele Kinder und auch Erwachsene anschaue. Sie leben mit viel zu viel Gewicht. Und das ist eine große Not für viele, auch unter uns. Und ich denke, wir sollten auch an der Stelle viel öfter an unseren Körper denken, der ein Geschenk Gottes ist. Manche haben durch ihr Erbgut bedingt, natürlich, ich sage immer wieder den jungen Männern, wenn sie heiraten wollen, ich sage, guck dir deine Schwiegermutter an. So wird deine Frau in 30, 40 Jahren sein. Wirklich? Ja, ich sage so ähnlich. Nicht ganz. Nicht, aber manche Seuche auch bei uns. Es darf nichts umkommen, Hauptsache ich komme um. Das ist eine ganz große Not und gerade wir Männer müssen aufpassen, dass unser Vorstand nicht zu sehr wächst. Denn das ist das gefährlichste Fett für einen Mann. Und ich weiß, dagegen kann man etwas tun. Und ganz wichtig ist, dass wir schon unseren Kindern helfen, nicht permanent die Süßigkeiten in den Mund stopfen. Auch das ist eine Seuche. Ich war bei den Indianern, bei den Kayapoch-Indianern, dort im Norden Brasiliens, im Amazonasgebiet. Da gibt es keine Bonbons. Da gibt es nichts Süßes, außer Honig. Das heißt also, die Bienenwaben, die wird hin und wieder geholt und das lutscht man aus. Es gibt kein Bonbon dort. In einem Dorf mit etwa 350 Indianerinnen und Indianer und Indianerkindern, nichts Süßes. Und ich habe mich gewundert. Männer so stark wie Bäume, Frauen, die Paranüsse, dreieckige Nüsse kennt ihr, nicht wahr? So richtig, diese harten, dreieckigen Dinger. Da war eine Indianerin, die mir dann einige Nüsse gab und dann sagt die Dolmetscherin, Arno, die musst du essen. Ich sage, meine Zähne brechen aus, das funktioniert doch gar nicht. Dann hat sie das der Indianerin übersetzt, die grapscht danach und knackt mit ihren Zähnen diese harten Nüsse auf, knack, knack, knack und gibt mir die Kerne zu essen. War kein Problem, ich habe es gut überlebt. Nicht? Aber was ich damit sagen will, in vielen Naturgebieten ist man viel, viel stärker darauf aus, auch darauf zu achten, was man isst. Du bist, was du isst. Auch das gehört dazu. Und auch das ist eine Seuche. Und wenn wir uns überlegen, wie viel Leid und wie viel Not verhindert werden könnte. Und ein Mittel dagegen ist natürlich auch Bewegung. Dazu möchte ich uns Mut machen. Die Umweltgifte nehmen zu. Du brauchst nur den Fernseher anzumachen. Du findest garantiert einen Sender, der über die Nahrung spricht, jeden Tag. Aber wir hören das, wir nehmen das zur Kenntnis und es hilft uns nicht weiter. Und Jesus spricht davon, dass also diese Welt mehr und mehr scheußliche Dinge erlebt. Die Gletscher schmelzen so rasant, dass man es nicht für möglich gehalten hat. Der El Niño im Süden dieser Welt, der El Niño hat furchtbare Schäden in Südamerika angerichtet und tut das noch. Ich hörte dieser Tage noch eben, dass Asunción eine Riesenüberschwemmung hat, die Hauptstadt von Paraguay. Das heißt also, hier sind ganz große Witterungsverhältnisse, die sich kolossal verändern. Wir beginnen, die Meerestiefen zu erforschen. Auf der anderen Seite sind so viele Lebewesen schon zerstört worden, endgültig vorbei. Von Erdbeben ganz zu schweigen. Hast du ein Fundament? Jesus sagt etwas, was wir vergessen. Himmel und Erde werden bleiben. Himmel und Erde werden vergehen. Das heißt, wenn du dich auf diese Erde verlässt und sagst, das ist mein Fundament, vergeht. Auch das Universum in dem Sinne wird vergehen, nicht der Ewigkeitshimmel bei Gott. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das Wort Gottes in deinem Herzen bewahrt dich vor der Sünde. Und das Wort Gottes wird bleiben, auch wenn drumherum so vieles zerbrechen wird. Und dann sagt Jesus, dann werden die Christen gefoltert und getötet werden. In diesem Jahrhundert oder alleine schon in diesem Jahrzehnt wohl sind die meisten Christen, die gefoltert werden. In den letzten 30, 40 Jahren haben die Christen am allermeisten gelitten. Und in sehr, sehr vielen Ländern ist es ganz schwer, Christ zu sein. Und es ist unwahrscheinlich hart, dann zu hören. Wie viele Christen sitzen jetzt im Gefängnis, nicht nur in Nordkorea, sondern an vielen anderen Stellen. Jesus nachzufolgen in Deutschland ist ein Spaziergang. Jesus nachzufolgen in muslimischen Ländern ist wahnsinnig gefährlich. Das sollten wir sehen. Ich weiß nicht, ob du dankbar bist für die Freiheit, die Gott schenkt. Ich weiß nicht, ob du dankbar bist für die vielen, vielen Menschen, die in unser Land kommen. Wie viele Flüchtlinge machen sich auf den Weg? Sie laufen weg vor Krieg, vor Folter. Die allermeisten, die zu uns kommen, kommen aus diesen Gründen. Es gibt sicherlich andere. Genauso Banditen haben wir in Deutschland. Die sind auch von irgendwo gekommen. Auch aus Russland, auch aus Afrika, auch aus Südamerika. Überall gibt es solche Menschen. Aber Menschen, die zu uns kommen, die nur eines wollen, überleben. Und jetzt stehen sie an den Grenzen, 18.000 Menschen, und wir wissen im Moment nicht und schämen uns. Eigentlich schäme ich mich vor Europa, muss ich euch sagen. Europa, ein Land, das eigentlich alle Möglichkeiten hat. Wenn ich überlege, wir haben im letzten Jahr 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Was ist das? Bei über 80 Millionen Einwohnern, Das ist so wenig. Wollen wir aufhören zu jammern? Wollen wir aufhören, irgendwelchen Leuten auf den Leim zu gehen? Pegida, scheußliches Volk. Nicht die Menschen an sich, aber die Verführer, die Menschen eben an sich binden. Auch das ist Verführung. Jesus macht Weltgeschichte. Und auch die Völkerwanderung, die wir jetzt erleben, ist Gottes Geschichte mit dieser Welt. Und wir sollten einmal darüber nachdenken, über die Vorfahren, die aus Deutschland damals nach Russland gingen. Vergessen? Vergessen, dass sie dort eine Blütezeit erlebten? Und dann kam Leid und Krieg und Not auch nach Russland. Und dann kam man vor 25 Jahren nach Deutschland. All das vergessen? Angst? Angst vor dem Islam? Vor dem Islamismus? Sind teuflische Kräfte eindeutig? Das muss man sicherlich sehen. Der Islamismus ist eine teuflische Kraft. Aber du wirst ihn nicht verhindern, indem du auf die Straße gehst und sagst, wir wollen diese Leute nicht. Ich kenne viele Menschen, Muslims, mit denen ich wunderbar zusammenlebe. Das ist kein Problem. Ich weiß von vielen Muslims, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, den Propheten Jesus, den haben sie erlebt und haben dann erfahren, Jesus hat mein Leben verändert. Natürlich ist eine der schlimmsten und schärfsten Religionen, der Exzess dieser Religion, so will ich ihn nennen, der Islamismus, IS-Leute, die zerstören alles, was nicht in ihrer Vorstellung steht. Und da liegt ja der ganz große Unterschied zwischen den Christen. Jesus lässt einem jeden Menschen die Freiheit. Und er sagt, wenn du gehen willst und wenn nicht mehr mit mir gehen willst, bitte, da ist die Tür. Er sagt das sogar seinen Mitarbeitern. Er zwingt niemanden. Sekten aber zwingen die Menschen in die Abhängigkeit. Und wer aussteigen will aus dem Islam, der steht unter großer Lebensbedrohung. Ich habe etlichen Menschen den Weg zu Jesus zeigen dürfen. Und sie sagten mir, ich stehe unter Verfolgung aus meiner eigenen Familie. Das ist grauenhaft und das ist furchtbar. Aber wir Christen sollten uns auch an der Stelle an die eigene Nase fassen. Wenn ich überlege, was haben die Kreuzritter alles angestellt? Ja, das ist lange her, nicht wahr? Aber vieles, vieles davon haben wir ja mit verursacht. Jesus sagt in der letzten Zeit, werden Menschen um Jesu Willen, um seinetwillen im Gefängnis sitzen. Und es sitzen viele. Jetzt kam die Tage ein Nachbar zu mir und er sagt, können Sie für meine Verwandten beten? Er war Jesid und er ist Jesid. Und er sagt, meine Verwandten werden gerade vom IS ganz furchtbar verfolgt. Und dann kam die traurige Nachricht, dass zwei seiner Verwandten umgebracht wurden. Ich habe für ihn gebetet. Wir haben sonst nicht sehr viel Kontakt miteinander. Was heißt geistlichen Kontakt? Ganz wenig, aber ich habe mich so gefreut. Aber ihr Lieben, das ist unsere Welt. Diese Welt wird verändert von Jesus. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das, glaube ich, ist das ganz Entscheidende, was wir wieder sehen müssen. Viele Länder der Welt verschließen sich gegenüber dem Evangelium, aber Gott sagt, ich habe tolle Erfinder. Nicht, ich war bei den Indianern und war überrascht, als ich nach Paraguay kam, aber auch nach Brasilien. Und ich fragte die Indianermissionare, wie arbeitet ihr? Och, haben sie gesagt, Arno, guck mir ein Smartphone. Ich sage, wie bitte? Ja, damit missionieren wir. Ich kenne das noch soweit. Ich war ganz am Anfang, vor etwa 40 Jahren, gab es noch so eine Schallplattenmission. Da musste man mit dem Kugelschreiber und mit dem Bleistift die Scheibe drehen, dann konnte man das Evangelium hören. Und diese Indianermissionare sagten mir, ach weißt du, wir machen Sendungen fertig und die Indianer hören in ihrem Busch, unter ihrem Plastikplanen, wo sie leben, haben sie ein Smartphone in der Hand und hören das Evangelium. Ich habe zuerst gedacht, ich bin im falschen Film. Dann sagten sie, ja, das Evangelium wird verkündigt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen, hat Jesus gesagt. Das bedeutet also, wir haben heute eine Gelegenheit, wie wir sie niemals vorher hatten. Viele Missionare müssen wir nicht mehr in andere Länder schicken, sondern wir sollten die eigenen Länder dann schulen und trainieren und vorbereiten, dass sie selber auch Boten Gottes sind. Ich bin selber Botschafter von europäisch-baptistischer Mission MASA, bin oft in Südamerika und ich ermutige Menschen, dort im Land selber das Evangelium weiterzusagen. Das Evangelium verändert Menschen. Und das wissen wir. Und das wissen wir hier und auch an vielen anderen Orten. Aber zu entdecken, dass das Evangelium gepredigt wird, zu einem Zeugnis über alle Völker. Und wir erleben eine spannende Zeit. Ich war überrascht und voller Freude. Irgendwo im Busch hört ein Indianer das Evangelium und kann sich entscheiden für Jesus. Toll. Und da gibt es keine Grenzen mehr. Ich weiß, da wollen viele Länder einfach alles abschotten. Geht gar nicht mehr. Du kannst das Böse nicht abschotten. Du kannst das Gute nicht abschotten. Es kommt. Diese Welt ist eine Welt geworden. Und in dieser einen Welt miteinander zu leben und miteinander Jesus zu vertrauen, das ist das Entscheidende. Und dass wir wieder seine Zeugen sind in dieser Welt, die rettende Botschaft unter allen Völkern zu verkündigen. Ich weiß nicht, wie viele Nationen wir in Deutschland haben. Ich vermute mal, aus aller Welt haben wir Menschen. Gott schickt sie alle hierher. Warum? Weil wir ihnen die Liebe Gottes deutlich machen können. Und wie viele, ich erlebe das jetzt, die letzte Woche las ich einige Nachrichten von Kollegen von mir, Pastoren, die sagten, Arno, hast du schon gelesen, im Ruhrgebiet gibt es eine ganz große iranische Gemeinde. Dann gibt es wieder andere Ausländer, die zum Glauben gekommen sind, Flüchtlinge, die Sehnsucht haben nach Gott. Und wir sagen, oh, wir haben so Angst, was könnte alles passieren? Wenn wir realistischer wären und uns umschauen würden, dann würden wir Kriminalität noch viel, viel schlimmer so in unserem Land sehen. Die wird kaum von Flüchtlingen verübt. Evangelium weiterzusagen. Kümmerst du dich um einen Flüchtling? Betest du für ihn, für die Mitarbeiter? Viele, viele Gemeinden in unserem Land haben ihre Türen geöffnet, ihre Herzen geöffnet. Sprachlich versucht man einander zu verstehen. Es ist nicht einfach. Ich habe eine Frau aus Eritrea in meinem Haus wohnen. Sie kann fast kein Deutsch. Aber sie kam aus dem furchtbaren Kriegsgebiet Eritrea. Sie ist unterwegs missbraucht worden, misshandelt worden, vergewaltigt worden, hat schreckliche Dinge erlebt. Aber ihr Raum zu geben, wo sie leben darf, hast du je daran gedacht, dass Gott die Menschen nach Deutschland schickt? Hast du je daran gedacht, dass Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus vielen anderen Ländern der Welt, aus Afrika, auch von Gott hergeschickt sind? Gott macht Geschichte. Und wir erleben das ja hier im ganz kleinen Format. Da verteilt ein Mann einen Einladungszettel und eine Frau nimmt ihn. Und sie bringt eine andere Frau mit. Gott macht Geschichte bei uns im ganz Kleinen. Und er macht auch große Weltgeschichte. Habt doch keine Angst. Wenn das alles anfängt zu geschehen, Kopf hoch, ich komme doch wieder. Ihr lieben Leute, ich wundere mich manchmal, wie viele Christen von panischer Angst besetzt sind. Hast du Angst um dein Materielles? Es könnte sein, dass das genommen wird. Die Brasilianer erleben im Moment eine Wahnsinnsinflation. Ich habe sie damals erlebt, 1200% während der Zeit, als wir drüben waren. War schrecklich. Und im Augenblick erleben sie das ähnlich wieder, durch korruptes Verhalten. Das ist nur ein Land. Und die ganz Alten, auch hier in Deutschland, wissen noch, was es heißt, nichts zu haben. Und sich auch auf schwere Zeiten einzustellen. Tut euren Kindern und euren Enkelkindern Gutes, indem ihr sie nicht pausenlos verwöhnt, indem ihr ihnen nicht alle Wünsche erfüllt, sondern lehrt sie, mit weniger auszukommen. Lehrt sie, dass die Zukunft schwieriger wird. Lehrt sie, dass wir Gott vertrauen können, mitten im Leid und mitten in der Not. Lehrt sie, dass es eine lebendige Hoffnung gibt. Und meint nicht, mit so viel Materiellem würdet ihr das Herz eines Kindes füllen. Nein. Ihr füllt nur das Unverständnis der Kinder. Jemand hat einmal gesagt, der 13. Stamm ist der Stamm Nimm. Nimm, 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 nimm. Alles meins. Das ist eine große Not. Und deshalb möchte ich uns auch sagen, die wir Verantwortung tragen als Männer und Frauen in dieser Welt, auch einer jungen Generation keine Angst zu machen. Niemand weiß, wann Jesus kommt. Niemand. Das mögen Jahrzehnte gehen, vielleicht auch noch Jahrhunderte. Keiner weiß das. Auch die besten Bibelforscher nicht. Denn Jesus hat gesagt, nee, Leute, nur der Vater weiß, wann die Stunde kommt, wann es zu Ende ist. Nur Jesus hat gesagt, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann diese Stunde kommt. Da werden zwei zusammen im Bett liegen, du mit deinem Ehepartner. Dein Ehepartner wird angenommen und du bleibst zurück, wenn er kommt. Wird das so sein? Hast du um deinen Ehepartner geweint? Hast du ihm gesagt, du, ich würde nicht nur gerne mit dir hier im Bett verbringen, sondern ich möchte mit dir in der Ewigkeit sein. Vielleicht weint dein Ehepartner schon lange und betet lange für dich, weil er nicht will, dass du verloren gehst. Wann wirst du endlich sagen, ich habe dich verstanden? Ich will mit dir zusammen, auch in der Ewigkeit sein. Wie das im Detail aussieht, darüber wollen wir morgen ein bisschen mehr erfahren. Zwei werden zusammen arbeiten, dein Arbeitskollege und du. Und er weiß gar nicht, dass du Christ bist. Wie? Du gehst auch dahin? Nee, hätte ich nie von dir gedacht. Es gibt wunderbare U-Boot-Christen, kennt ihr die? Die tauchen 6 Tage die Woche unter. Das sind die U-Boot-Christen. Und am Sonntag tauchen sie hier wieder auf. Und am Montag wieder ab ins U-Boot. Keiner darf wissen, dass ich Jesus nachfolge. Keiner darf wissen, dass ich Jesus vertraue. Macht das nicht platt. Aber lebt doch und steht doch zu dem, was eure lebendige Hoffnung ist. Werdet doch wieder Hoffnungsträger. Männer und Frauen, die mit einer ganz lebendigen Hoffnung leben, die nicht nur das Etikett haben. Jesus wird wiederkommen. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Wann er kommt? Er sagt, er kommt wie ein Dieb. Ich weiß nicht, ob bei dir schon mal Diebe waren. Ich habe einige erlebt in Südamerika, in Brasilien. Scheußlich, wenn Diebe kommen. Aber die melden sich nie vorher an. Sie sagen nicht, also morgen früh um 5 Uhr komme ich an deine Tür und ich werde einbrechen. Nein. Und so sagt Jesus, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Zack, und da bin ich. Und dann ist es zu spät. Und jetzt. Und darum sollen wir in der Bereitschaft stehen. Seid bereit, Jesus zu begegnen, wenn ihr all diese Dinge seht, die euch begegnen. Ich will uns gar nicht mehr erzählen. Im Vergleich eben unsere Zeit und Gesellschaft und Gottes Wort sind so aktuell, so nah, dass wir, wenn wir objektiv durch dieses Leben gehen, sagen müssen, Herr, es ist ja alles wahr, was da steht. Und wir sehen so viele Dinge vor unseren Augen. Und jetzt will ich dir vertrauen. Kopf hoch. Unser Herr kommt. Wenn Christus in dir wohnt, ist das selber deine eigene Hoffnung und auch die Hoffnung für diese Welt. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, wie gut tut das, dass wir nicht wissen, wann du kommst. Und darum müssen wir keine Panik haben, keine Angst, sondern wir dürfen voll Vertrauen aufschauen zu dir. Und wer dir vertraut, hat das ewige Leben. Wer dir vertraut, dessen Leben hat Hoffnung. Wer dir vertraut, Herr, hat dich an der Seite. Und so lädst du uns ein und hast uns eingeladen in dieser Woche, unser Vertrauen ganz und gar auf dich zu setzen. In einer chaotischen Welt zu erleben, du bist ja da. So bitte ich dich jetzt, dass du unsere Herzen weiter berührst, dass du uns hilfst, nicht in Angst zu leben, sondern mit großer Freude, mit großer Erwartung, weil du der Freund sein willst und auch Freund bist. Aber du kennst die, Herr Jesus, die dich bisher abgelehnt haben, aus was für Gründen auch immer. Ich bitte dich, werd du ihnen jetzt so stark. Schenk du ihnen Gnade, öffne du ihr Herz und lass sie kommen und ihr Leben in deine Hand legen. Überwinde du sie jetzt, all die Menschenfurcht, all das, was sie an Vorwand haben. Nimm du das jetzt weg. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Und wir entdecken ja viele Dinge, die du vor 2000 Jahren gesagt hast, die sich vor unseren Augen erfüllen und wir freuen uns darüber. Es ist wirklich wahr. Du bist die Wahrheit. Du bist das Leben. Du bist der Weg aus der Ausweglosigkeit. Und so überwinde du jetzt die, die bisher zweifeln. Und ich bitte dich für solche, Herr Jesus, die sich von dir entfernt haben. Und du fragst sie heute Abend nach ihrer Liebe zu dir. Herr, hilf du den Einzelnen, es neu wieder mit dir zu wagen, sich neu aufzumachen und mit dir zu leben. Hilf du denen, Herr Jesus, die bisher ihren Glauben nicht bezeugt haben in der Taufe. schenk du ihnen jetzt Gnade und Mut, das zu tun. Du, Herr, hast uns lieb. Und weil du uns lieb hast, öffnest du uns die Augen für die Geschehnisse dieser Welt. Und weil du uns lieb hast, gibst du uns Hoffnung und Kraft, mitten in dieser Welt zu leben und zu wissen, wir sind nicht allein. Danke dafür. Amen. Wir bleiben stehen, sofern wir können. Und wir wollen jetzt gleich unser Lied singen, was wir jedes Mal gesungen haben. Und ich möchte dich einladen. Diese Einladung hast du schon viele Male gehört. Ich wundere mich über die Geduld Gottes und ich wundere mich über dich, dass es dir so wahnsinnig schwer fällt, dich auf den Weg zu machen und zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich in dieser Weltlage, die so unheimlich katastrophal ist. Ich brauche lebendige Hoffnung und ich möchte ein Hoffnungsträger werden. Und so lädt er dich ein, heute Abend Jesus anzunehmen, mit ihm zu leben und ihm zu vertrauen. Er lädt dich ein, es endlich festzumachen. Komm jetzt gleich nach vorne. Wir wollen jetzt gleich die ersten beiden Verse singen. Und dann bitte ich dich, auch der du älter bist, vielleicht bist du der Mann von deiner gläubigen Frau und du bist einer, der eventuell zurückbleiben wird oder umgekehrt. Dein Mann glaubt Jesus und du bleibst zurück. Willst du das wirklich? Willst du wirklich, dass dein Nachbar, den du vielleicht mitgebracht hast, nicht zu Jesus findet, nur weil du ihm im Wege stehst? Fang neu an. Seine Liebe, die Liebe Jesu gilt dir und sein Ruf ist der Ruf an dich. Wir singen die ersten beiden Verse. Die Seelsorgehelfer kommen nach vorne und du darfst dich jetzt ihnen anschließen.